Bei mir Florian Billig. Florian Billig, ich fasse es mal in Zahlen zusammen. 11 Jahre HSC 2000 Coburg, das heißt 380 Pflichtspiele, 1960 Tore. Sind das so Zahlen, die du so präsent hast? Und wenn du die Zahlen hörst jetzt, das ist für einen Handballer, für einen Profi-Handballer schon außergewöhnlich, Flo.
Ja, im Endeffekt jetzt über die letzten Monate Richtung Karriereende ist man dann öfter mal mit den Zahlen konfrontiert worden, in gewissen Interviews oder auch in irgendwelchen Prospekten etc. Also ganz präsent hatte ich das nicht, aber als es dann irgendwann dazu kam, dass ich dann mehr Spiele hatte als Howie zum Beispiel, ich glaube, er war der Letzte, dann ist das natürlich schon irgendwann präsent, aber im Endeffekt ist es für mich einfach so, wenn man so lange hier spielt, glücklicherweise nicht so viele schwere Verletzungen hatte, dann ist sowas möglich und ich das auch schon gesagt habe, da ist man schon auch in einer gewissen Weise stolz drauf, ja.
Ich will mal zurückkommen, auch wenn es dir vielleicht ein bisschen schwerfällt, darüber zu reden. Das letzte Heimspiel des HSC 2000 Coburg gegen Ferndorf. Ihr habt gewonnen, 28-19, Halbzeit waren 10-10. Man hat gemerkt, das ist was Besonderes. Man hat gemerkt oder hat gewusst, dass es irgendwann zur Verabschiedung von dir auch kommt. Und dann ist das Spiel, sage ich jetzt mal so, alles andere als optimal für dich gelaufen. Wie nimmst du es jetzt ein paar Tage danach wahr oder wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube, wir sind irgendwie alle auch ein bisschen menschlich und nicht nur Sportler. Und es hat ja nicht nur mich betroffen, sondern auch Leute wie Jan Schäfer oder auch Merlin Fuß, die hier auch absolut Spuren hinterlassen haben. Und Richtung Freitag, ja, es wurde halt einfach ja immer emotionaler, immer präsenter. Und man hat nicht wirklich viel geschlafen die Woche. Also da waren wir irgendwie alle drei gleich. Und für mich persönlich, muss ich sagen, war das eine Erfahrung, die am Karriereende nochmal relativ spannend war. Ich war emotional komplett drüber, wie man das so schön sagt, im Handballer-Jargon. Und muss man ehrlich sagen, ich konnte das im Spiel auch nicht, ich habe es nicht geschafft, das irgendwie in irgendeine Ecke zu packen in meinem Kopf oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, stört es mich eigentlich gar nicht, weil das Wichtigste war, dass die Jungs das irgendwie gedreht haben in der zweiten Halbzeit, dass wir eine schöne Verabschiedung haben, die man dann auch wirklich genießen konnte. Aber dass die Emotionen halt nochmal so hochkommen. Ich bin ein emotionaler Spieler und ich habe in einer gewissen Art und Weise damit gerechnet, dass es dann dass so negativ beeinflusst. Einfach nur meine persönliche Spielleistung wünscht man sich natürlich nicht im letzten Heimspiel. Aber der Sieg und die Verabschiedung und auch die Zeit danach mit der Mannschaft, mit der Familie, den Freunden, die haben für dieses mit eines der schlechtesten Spiele meiner Karriere auf jeden Fall entschädigt.
Ich will nochmal zur Situation kommen. Du hast 7 Meter geworfen, du triffst den Torhüter unglücklich seitlich mit dem Kopf. Man kann da rote Karte geben, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber was war der Gedanke, der da durch den Kopf gegangen ist als erstes?
Ja, grundsätzlich, also Regeln sind Regeln. Ich habe in der ersten Halbzeit schon einen da in die Nähe geworfen. Das war auch keine Absicht, aber das hat einfach zu meinem Spiel gepasst, dass ich einfach die Korridore, die ich treffen wollte, nicht getroffen habe. Von daher ist erstmal die rote Karte unstrittig. Ehrlich gesagt, wenn man dann halt runtergeht, ich glaube, es war irgendwie eine komische Stimmung in der Mannschaft, teilweise vielleicht Wut bezüglich der Schiedsrichterentscheidung, auf der anderen Seite vielleicht Mitleid oder sowas, was für mich aber das Allerschlimmste ist. Mhm. Ich habe einfach mal 2-3 Minuten gebraucht, aber da kam direkt Felix Jäger, war direkt in der Kabine, Pavels kam auch. Ich habe einfach mal 5 Minuten für mich gebraucht und da ist erst das erste Mal eigentlich an dem Tag alles abgefallen. Und man muss sagen, so unglücklich vielleicht der Abschied dann gelaufen ist mit dieser roten Karte, so erleichtert war es für meinen Kopf dann eigentlich oder für meine mentale Verfassung. Und von daher hört sich das vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich war gar nicht so unglücklich, dass es dann vorbei war.
Ich finde es super ehrlich, wie du da gerade mit umgehst mit der Situation, und es gab ja dann auch einen Riesenjubel, als du wieder in die Halle gekommen bist, als du dann Platz genommen hast auf der hinter der Bande, also weil dann darf man ja nicht mehr mit an der Bank sein mit der roten Karte, also das war, fand ich schon beeindruckend. Du hast gerade gesagt, in der Woche davor hast du teilweise unruhig geschlafen. Was für Gedanken gehen denn da so in den Kopf? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
Ja, es sind viele Erinnerungen, wenn man 11 Jahre für einen Verein gespielt hat. Und in meinem oder auch im Fall von Jan Schäfer kommt halt noch dazu, dass das, ja, zumindest geplant, das letzte Spiel oder Profispiel ist in einer ganz, ganz langen Karriere. Und wenn man eh allgemein ein bisschen eher so ein Kopfmensch ist, wo ich mich jetzt auf jeden Fall einordnen würde, wacht man irgendwie jeden Tag mit irgendwelchen Erinnerungen auf. Mal geht es darum, wie vielleicht die Verabschiedung laufen wird. Dann geht es darum, was vielleicht passiert, wenn man Tor wird, wie jubelt man. Man denkt viel darüber nach, wer ist eigentlich alles da. Weil man auch sagen muss, ich hatte keine Ahnung. Also das wurde alles hinter meinem Rücken quasi geplant. Und es war einfach jeden Tag irgendwas anderes. Es waren eigentlich immer emotional positive Thematiken, aber auf der anderen Seite, in einer ruhigen Minute geht einem dann auch mal durch den Kopf, oh, das ist jetzt das vorletzte Training vorm letzten Heimspiel und da wird man dann auch ein bisschen, ja, wehmütig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man denkt halt einfach auch über Sachen nach, die 18 Jahre lang irgendwie das Leben bestimmt haben und es auch wirklich schön gemacht haben und wenn man dann an die Gedanken kommt, dass das alles nicht mehr da ist, das ist dann auch nicht unbedingt so positiv und so ist man, war ein bisschen stimmungsschwankend und so hat sich eigentlich die ganze Woche dann bis zum Freitag angefühlt, ehrlich gesagt.
Was überwiegt denn mehr für ein Gedanke? Der, dass man Wehmut verspürt, weil man sagt, oh, so eine Handballkarriere, und ich kann es ja als ehemaliger Handballer auch nachvollziehen, ist schon geil, was man da alles erlebt. Ist da mehr Wehmut dabei oder sagt man sich trotzdem, nee, ist gut, jetzt machen wir das Kapitel zu und es kommt ein neues Kapitel. Also Vorfreude. Was überwiegt da mehr?
Ja, im Endeffekt, also wenn man die Karriere beendet, beispielsweise, das sind ja Gedanken, mit denen man sich lang beschäftigt, das ist eine Entscheidung, die man im Vorfeld schon trifft, also teilweise Monate oder Jahre im Voraus. Und insgesamt gesehen ist es jetzt noch so eine Phase, weil wir auch noch so ein Spiel haben, dass es eher wehmütig ist tatsächlich, weil es ist das letzte Spiel, übermorgen ist das letzte Training, es ist die letzte Auswärtsfahrt mit den Jungs, manche verlassen den Verein, man stellt sich viele Fragen, wie oft sieht man sich noch, wie oft kann man sich noch sehen, wie hält man den Kontakt etc. pp. Aber ich glaube, wenn die Saison dann mal rum ist, und nach der Sommerpause, wenn sich dann alles einspielt, man sich mal gesettelt hat, mal ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, dann blickt man einfach positiv gestimmt auf diese ganze Zeit zurück. Und es gibt ja ganz, ganz viele Gründe, warum die Karriere jetzt einfach zu Ende sein soll. Das habe ich mir bewusst ausgesucht. Und deswegen bin ich mir sicher, dass dann einfach die Vorfreude auf das Neue überwiegt, wo man auch noch gar nicht so ganz genau weiß, wie läuft das denn ab? Das weiß man natürlich irgendwann nach 18 Jahren Handball, weiß man das, wie gewisse Monate ablaufen, wie die Saison abläuft. Und jetzt kommen halt Sachen, die ich noch nicht weiß. Und da muss ich sagen, freue ich mich drauf.
Da reden wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, über das, was die Zukunft so bringt. Gehen wir nochmal zurück zum Freitagabend, die Verabschiedung. Sehr emotional, habe ich es zumindest empfunden, auch in der Halle, bei den Leuten auch. Also das war schon alles, ich glaube, nicht ganz einfach, auch für dich nicht, weil ein schöner Moment, man hat sich von Seiten des Vereins auch wirklich, finde ich, sehr viel Mühe gegeben, das wirklich ganz besonders zu machen. Wie hast du es empfunden, diese Verabschiedung?
Für mich, ehrlich gesagt, das überragendste Gefühl war, dass ich das Gefühl hatte, dass wir uns alle unfassbar ehrlich verabschiedet haben. Ich habe das Gefühl, dass alles, was dort passiert ist, von der Emotionalität, die Worte, die gesprochen wurden von Jan Gore, von Stefan Apfel, egal eigentlich, mit wem man sich unterhalten hat oder auch meine Worte, es war einfach alles ehrlich. Das, was man hier gefühlt hat, was man hier erlebt hat über 11 Jahre, ich glaube, das ist eine gegenseitige Wertschätzung, die da nochmal ausgedrückt wurde, für eine relativ lange und auch wirklich in großen Teilen, ja, muss man ja auch sagen, erfolgreiche Zusammenarbeit. Und man natürlich solche Worte nochmal zu hören bekommt, das auch zurückgeben kann, nochmal in die Interaktion mit gewissen mit Fans gehen kann, mit Sponsoren nach dem Spiel, ganz in Ruhe. Man weiß ja nie, was einem dann gesagt wird, aber das, was alles gesagt wurde, war unfassbar schön und da sind auch ganz viele Dinge gefallen, die einen stolz machen auf das, was man hier erreicht hat mit dem Verein zusammen und vor allem sind das auch Sachen, an die man sich immer mal wieder erinnern kann. Mhm. Das wird immer mal wieder hochkommen, wenn man mal in der Halle ist oder sich mit besagten Personen eben unterhält, wie dieser Abend abgelaufen ist. Und deswegen ist es einfach wie so eine Art Moment für die Ewigkeit.
Und der Hype, Florian Billick, der ist ja schon auch groß gewesen. Also zum einen hängst du nun mittlerweile als Banner völlig zurecht mit den Zahlen, die ich eingangs gesagt habe, als Legende mit in der Halle. Also du hast weit über 300 Spiele gemacht. Du hast unfassbar viele Tore geschossen für diesen HSC 2000 Coburg. Es sind ganz viele Menschen rumgelaufen am Freitag in der Arena mit einem T-Shirt von dir, mit Florian Billick. Und ich glaube, du hast es schon auch gemerkt in der ganzen Zeit. Du warst der unumstrittene Publikumsliebling. Du warst der emotional Leader des Teams. Du hast da viel bewegt. Und wenn das alles so auf einen einprallt, auf eine einzelne Person, wie nimmst du diese Sache wahr? Oder wie hast du das auch am Freitag wahrgenommen, dieser Kult um deine Person?
Ja gut, im Endeffekt hat ja alles angefangen, dass ich selbst mit solchen Leuten noch zusammenspielen durfte, die hier Spuren hinterlassen haben, die Publikumsliebe waren, wie Publikumslieblinge waren, wie du es eben genannt hast, emotional vorangegangen sind mit Howie Martinsen, mit Ronny, mit Bobo Kelm. Ich habe quasi mit von den Besten gelernt, die mir relativ früh auch beigebracht haben, was es eigentlich heißt, für Coburg zu spielen und wie lange man auch hier spielen kann. Weil am Anfang wundert man sich ja schon ein bisschen, warum man so lange da bleibt oder sonst irgendwas. Also das wird aber dann einem relativ schnell klar, warum das dann so ist. Und natürlich merkt man irgendwie, dass man schon viele Trikots sieht, dass man auch in der Presse oder so irgendwie schon oft gelobt wird, weil man natürlich auch relativ viele Tore geworfen hat über die Jahre. Wir sind zweimal aufgestiegen, was aber immer so ein, es ist ja immer so eine Teamthematik. Und es geht nicht darum, dass ich mich da irgendwie in den Vordergrund drängen wollte. Ich glaube, warum das so ein bisschen, ja, Hype ist ein schwieriges Wort, aber bleiben wir mal dabei, einfach da war, ist halt vielleicht ein bisschen eine besondere Art, die ich halt habe. Das weiß ich auch. Mit meiner Emotionalität, aber auch einfach mit meiner offenen und ehrlichen Herangehensweise an diese ganzen Thematiken. Und ich finde, es ist einfach wichtig in so einem familiär geführten Verein, dass man auch einfach nahbar ist. Nahbar den normalen Fans gegenüber, den Sponsoren, allen möglichen Mitarbeitern von der Stadt, die in der Arena rumlaufen. Das haben die einfach verdient. Da haben wir keine Star-Allüren wie vielleicht irgendwelche Profifußballer oder sonst irgendwas. Und es ist schwer, das zu sagen, weil es müssten ja eigentlich andere Leute beurteilen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das alles das sind mehrere Punkte, die dazu geführt haben, dass ich vielleicht einen gewissen Status hier erreicht habe über die ganzen Jahre, neben der Zeit, dass ich natürlich auch 11 Jahre da war. Das ist ja auch eine Sache, wo überhaupt erst was wachsen kann oder wo man sich hier überhaupt erst etwas aufbauen kann, dass man vielleicht ein Legendentrikot bekommt, ein Banner bekommt oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das spielt alles rein in diese ganze Thematik, aber tatsächlich glaube ich, wäre das einfacher, das vielleicht Fans, Mitspieler oder sonst irgendwas zu fragen, weil ich habe natürlich meine Gedanken, aber ob die richtig sind, weiß ich nicht.
Kann man das alles eigentlich genießen? Also nimmt man das dann auch alles, kann man das aufsaugen, wie zum Beispiel diesen Freitagabend? Ich habe eine Situation, wo du mit ganz vielen Menschen dich im Tor hast fotografieren lassen, die alle mit dir aufs Bild wollten. Freunde, Bekannte, Sponsoren, die dir nahestehen, wie Jessie Hess zum Beispiel, die ja auch deine persönliche Förderin ist beim HSC. Kann man so einen Moment genießen oder ist es dir dann trotzdem vielleicht eher ein bisschen unangenehm in so einem Moment?
Nee, absolut genießen. Also das ist überhaupt nicht unangenehm, das war es mir auch noch nie. Also diese Thematiken, Gespräche nach dem Spiel, Autogramme, Fotos, das gehört einfach dazu. Und ich freue mich wirklich, das muss ich ehrlich sagen, wie auch die meisten von unseren Jungs, über jeden Einzelnen. Und wir versuchen auch immer, da jedem irgendwie gerecht zu werden. Also von daher, das war eine reine Freude, dass so viele Leute da waren, so viele Leute auch nochmal das Gespräch suchen wollten oder vielleicht noch ein Abschiedsfoto machen wollten etc. Das Einzige, was es war tatsächlich irgendwie ein bisschen stressig, weil wir nicht ganz so viel Zeit hatten, weil wir noch ein bisschen auch mit der Mannschaft was geplant hatten. Und ich einfach nur hoffe, dass ich da irgendwie jedem noch gerecht werden konnte und niemand vergessen habe, was sowas angeht. Oder also Foto, Autogramme etc.
Jetzt gibt's ein paar Fragen, die ich einfach mal so abarbeiten will. Gibt's denn mit euch gemeinsam, macht ihr noch so einen schönen Saisonabschluss? Also wenn alles gut läuft, werdet ihr 5. Wenn's blöd läuft, 7. Das liegt jetzt wegen am letzten Spieltag. Das ist aber wurscht egal, sag ich mal. Aber gibt's noch einen schönen Mannschaftsausflug von euch gemeinsam?
Natürlich. Natürlich.
Obligatorisch Malle.
Der Kulturtrip. Genau. auf die Balearische Insel, ja. Ja, es geht nach Mallorca.
Muss sein, oder?
Ja, also die Jungs waren in den letzten Jahren schon immer mal wieder, aber es waren ja auch schwierige Zeiten dann mit Corona, wo man irgendwie nicht fliegen konnte und sowas. Und das ist jetzt, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren das erste Mal, dass wir wirklich, ich glaube, 12 Mann sind, wo auch die ganzen älteren Herren nochmal mitgehen, wie Jan oder ich. Von daher, ja, freuen wir uns drauf.
Sehr schön. Dann habe ich eine Frage, wie viel Trainingsklamotten oder hast du einen eigenen Schrank daheim mit nur Trainingsklamotten und Trikots? Wie ist das bei dir daheim? Gib da mal einen kleinen Einblick.
Tatsächlich ist das so. Es gibt so eine 8-fach Schublade mit tiefen Schubladen und das ist komplett mein Metier. Also kurze Hosen, lange Hosen, T-Shirts, Pullis, Thermoklamotten und natürlich die Sachen fürs Spiel beziehungsweise für die Auswärtsfahrten. Das ist alles mein Reich. Ist einiges zusammengekommen die 11 Jahre, über die 11 Jahre.
Wie viel Trikots? Was würdest du schätzen?
Ich habe tatsächlich nicht mehr so viele, weil man natürlich auch immer mal eins abgibt an Fans, Sponsoren, gute Freunde etc. Ich würde sagen, mit den 2, die ich jetzt noch bekomme am Ende der Saison, sind es vielleicht 7 oder 8 maximal. Und da ist auch eigentlich nur noch 2, die schon versprochen sind, aber alle anderen haben besondere Ja, es ist was Besonderes für mich und die werden nicht verschenkt.
Okay, das ist auch, finde ich auch wichtig. Man muss ja immer wenigstens so die Zeit dann und dann auch wieder mal. Ja, ich glaube, es kommt jetzt ganz viel Neues. Da reden wir noch drüber, was da noch alles kommt. Noch ein Thema. Man hat ganz oft gehört, wenn man Profi-Handballer ist, man trainiert ja unheimlich viel. Aber wenn man eben kein Profi-Handballer ist, dann kommt immer wieder das Stichwort abtrainieren, auch in den Raum. Hast du da schon konkrete Vorstellungen? Hat dir jemand Tipps gegeben? Wie läuft's bei dir ab? Also gib uns da auch mal einen Einblick.
Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der jetzt ansteht. Und glücklicherweise hat unser Athletiktrainer, also Fabi Lauenstein, hat schon einen Plan für mich gemacht. Der ist jetzt aber gerade noch unterwegs. Der wird nächste Woche dann irgendwann bei mir eintreffen. Also der Plan, da ist mehr oder weniger alles genauso aufgedröselt wie in den Vorbereitung von der Mannschaft jetzt. Also es wird Ausdauereinheiten geben, Laufeinheiten geben, es wird Krafttrainings geben, aber auch relativ viel für Mobilität und Beweglichkeit. Ist für mich ein elementarer Punkt und sollte auch für jeden Profisportler, der dann eben nicht mehr Profi ist, sondern vielleicht nur noch Freizeitsportler, nennen wir es mal so. Das wird harte Arbeit tatsächlich. Also zum einen das jetzt einfach weiter durchzuziehen, aber zum anderen halt auch an die Umfänge zu gewöhnen, weil die werden natürlich jetzt Woche für Woche ein bisschen runtergefahren, um dann irgendwann eine solide Anpassung zu haben.
Gibt es eine Sportart oder gibt es irgendwas jetzt nach der Handballkarriere, wo du sagst, Mensch, darauf habe ich schon immer mal Bock gehabt, das auszuprobieren, hat aber jetzt bislang mit der Handballkarriere so noch nicht geklappt?
Keine Mannschaftssportart, ehrlich gesagt. Mhm. Also hobbymäßig ein bisschen kicken, Basketball spielen, das hat man ja immer schon mal gemacht. Fitness etc., das wird sowieso passieren. Ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht im Schwimmbad und auch wenn Ronny Göhl das gerne hätte, werde ich glaube ich kein Marathonläufer, aber wir haben ausgemacht, dass wir auf jeden Fall mal laufen gehen werden. Ich denke, ohne dass ich das jetzt wirklich weiß, ich habe glaube ich werde eine Affinität zum Padel-Tennis entwickeln. Könnte ich mir vorstellen. Also das haben viele auch von meinen Freunden schon gemacht. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, das erste Mal hinzugehen. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass ich mich da auf jeden Fall mal versuchen werde. Ja.
Das sehen wir uns. Ich habe schon ein paar Mal jetzt gespielt und gerade als Handballer, wenn man ein gutes Händchen hat, ist das prädestiniert, diese Sportart, wirklich.
Ja, also bis jetzt habe ich nur positives Feedback bekommen und dann sind wir uns einig. Also es wird Zeit und dann machen wir das so.
Macht viel Spaß. Rückblick nochmal zum Handball. Du warst jetzt 11 Jahre beim HSC 2000 Coburg oder überhaupt so eine Profikarriere. Man ist ja eine Zweckgemeinschaft. Man funktioniert zusammen, man hat ein Ziel, man möchte möglichst erfolgreich spielen. In eurem Fall war es sehr erfolgreich. 2 Aufstiege in die erste Liga mit dabei gewesen. Viele tolle Spiele geliefert. Aber wie viele echte Freundschaften sind in der ganzen Profizeit bei dir entstanden mit anderen Handballern?
Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also echte Freundschaften, wenn man ehrlich ist, vielleicht 2. Weil, gut, ich war 4 Jahre in Hüttenberg oder 5 Jahre in Hüttenberg. Da waren wir aber noch sehr jung. Viele sind dann in die komplette Republik verteilt, weitergezogen oder waren damals halt auch schon deutlich älter als ich. In Balingen war ich nur 2 Jahre. Es gibt ganz, ganz viele regelmäßige Kontakte oder sporadische Kontakte. Das ist aber was ganz anderes. Aber wenn wir von reinen Freunden reden, das ist in unserem Business, finde ich, auch gar nicht so einfach. Also wenn man jetzt wirklich über einen gewissen Zeitraum 6, 7, 8 Jahre zusammenspielt, dann ja. Aber für mich persönlich nach 2 Jahren zu sagen, das ist ein richtig guter Freund, ist für mich auch schwierig und deswegen ist die Zahl definitiv niedrig.
Das ist übrigens eine Definitionsfrage. Was bedeutet gute Freundschaft für dich?
Das sind einfach Menschen, die ich eigentlich täglich in meinem Leben haben möchte, mit denen ich theoretisch gesehen täglich Kontakt haben möchte, wo ich weiß, ich kann mich zu 100% auf sie verlassen, sie sind zu 100% loyal, sagen wir immer, egal um was es geht, ihre ehrliche Meinung, stehen immer hinter mir, ganz egal, was man eigentlich getan hat oder nicht getan hat und das ist viel, viel wert und meistens haben diese Menschen auch ein richtig großes Herz.
Du bist ja ein meinungsstarker Mensch, haben wir gerade schon drüber gesprochen, du hältst auch nicht hinterm Berg mit deiner Meinung, das sagst du auch mal deutlich, wenn dir irgendwas nicht passt. Du warst immer einer, der nach den Spielen offen und ehrlich geantwortet hat, nicht irgendwelche schön gefärbten, glatt gebügelten Antworten gegeben hat, sondern hat es auch manchmal geknallt und war auch sehr deutlich. Mich würde mal interessieren, so eine Handballerkabine, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, die mit einem zusammen Handball spielen, gibt es andere Themen neben dem Handball und wie tief gehen die? Also Stichwort, wenn man mal über Politik redet oder über irgendwelche Katastrophen, die gerade passiert sind. Also wie intensiv kann man sich da mit anderen unterhalten oder ist das immer nur an der Oberfläche?
Nee, gar nicht. Also wir treffen uns ja beispielsweise eine Stunde vor jedem Training, bereiten uns vor Und da ist immer mal eine halbe Stunde Zeit für Gespräche auf den Busfahrten in der Kabine, wie du es schon angesprochen hast. Also mir fällt ehrlich gesagt kein Thema ein, was noch nicht angerissen wurde. Und wenn jetzt außerhalb der Sporthalle irgendwas passiert, du hast ein paar Beispiele genannt, Politik, Kriege, Corona damals, irgendwelche Dinge. Auch ein ganz großer Punkt ist zwar jetzt, hat jetzt nichts mit diesen ernsten Themen zu tun, aber wie oft hier über irgendwelche Fußballmanager gesprochen wird, Kickbase oder Musik, TikTok, Instagram, wo man natürlich als älterer Spieler dann irgendwie ein bisschen raus ist, weil man auch die Hälfte von dem gar nicht versteht, was sie da eigentlich gerade erzählen. Aber das sind ganz, ganz viele Sachen und das macht ja auch eine Mannschaft aus. Mhm. Also Handball, das machen wir schon oft genug. Und deswegen, glaube ich, würde ich sagen, sobald eigentlich das Training vorbei ist, klar, man hat immer mal ein paar taktische Sachen zu besprechen, aber redet man eigentlich immer über andere Themen.
Okay, du hast gerade Generationen angesprochen. Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern. Damals waren ganz junge dabei, die waren 17, 18, da hätte ich der Vater sein können, wo ich noch Handball gespielt habe. Bei dir ist es jetzt auch ähnlich. Du triffst auch auf eine ganz junge Generation, die natürlich ganz anders tickt. Wie ist der Umgang miteinander? Also tut man sich da manchmal schwer und sagt sich, boah, bin ich froh, dass ich jetzt schon deutlich über 30 Jahre behandelt bin und keine 18 mehr? Oder wie geht man mit diesen Jungen, mit diesen Youngsters um?
Also die Phase damals so von 18 bis 22, wo wir jetzt ein paar Jungs dabei haben, die war unfassbar schön. Ich bin aber sehr froh, dass ich die jetzt übersprungen habe. Also ich bin sehr gerne in meinen 30ern, ehrlich gesagt. Und man muss aber sagen, die Jungs hier, die wissen, was Respekt bedeutet. Und das ist für mich persönlich mit das Wichtigste, das habe ich auch schon immer gesagt. Ich möchte respektiert werden, genauso wie ich jeden anderen auch respektiere. Und das ist eigentlich die Grundlage für alles. Und ansonsten, die Jungs hier, Jesper, Mika, wie sie alle heißen, die sind eigentlich so witzig, so gut erzogen, dass es wirklich überhaupt gar kein Problem war. Ja, man quatscht immer, man kann auch mal Spaß miteinander haben und bei manchen Sachen klingt man sich halt einfach aus. Ja, wenn die sich über irgendwelche Musik unterhalten oder teilweise irgendwie reden, wo man wirklich diese Worte, diesen Jugendslang gar nicht versteht, da gehe ich dann zu Jan Schäffer und wir unterhalten uns dann über Autos oder 3D-Drucker oder sonst irgendwas. Und dann können die anderen über ihre TikTok-Videos reden. Aber das macht es ja irgendwie auch aus. Es ist immer relativ spannend, tatsächlich da auch mal zuzuhören. Ja.
Und man zieht sich auch gegenseitig mit auf, oder?
Natürlich. Also gerade die beiden Erstgenannten oder Jan Schäffer. Also wir haben schon ein paar Experten dabei. Da ist sehr, sehr viel Stichelei, Aufziehen, Ironie, Sarkasmus. Aber muss ich sagen, all diese Attribute finde ich in der Handballkabine unfassbar passend, ehrlich gesagt.
Da gehört es auch hin, finde ich auch. Das ist schon wichtig. Gibt es denn eigentlich noch Jung gegen Alt Fußball? Also war früher ja auch mal immer der Schlager und da wurde ja ganze Tabellen und ganze Statistiken geführt.
Ja, gibt es immer noch, aber wir brauchen mittlerweile. Also wir machen das auch noch mit Tabellen und Statistiken. Das ist aber so deutlich, dass ich eigentlich froh bin, dass Arnell nicht abgebrochen hat die Saison, ehrlich gesagt.
Also Alt ist klar besser als Jung.
Ja, aber jeder Einzelne. Sie haben keinen Monat gewonnen und ja.
Sehr schön. Gib uns mal einen Einblick, wenn du morgens nach so Trainingseinheiten, nach harten Spielen aufgewacht bist, wo hat es denn überall gezwickt im Körper? Wo hat sich denn der Körper bemerkbar gemacht?
Ja, ist wahrscheinlich einfacher, das zu sagen, was nicht wehgetan hat. Ja. Also meine Knie, aber gut, das ist ein Kreuzbandknie. Die Rückenthematik, Schulter, man ist einfach müde. Man sucht erstmal tatsächlich ein, zwei Tage wieder so ein bisschen die Energie, die irgendwie beim Spiel komplett verschwunden ist oder komplett aufgebraucht wurde. Es geht dann auch relativ schnell wieder. Man muss es ja auch nicht schlimmer machen, als es ist, aber die Regeneration an sich ist so das größte Thema, finde ich, was man merkt mit fortschreitendem Alter oder mit noch einer Saison, die man mehr gespielt hat, dass man einfach nach einem Samstagsspiel einfach länger braucht als die jungen Leute.
Ist es auch so, oder vielleicht auch aufgrund der Thematik, die du gerade beschrieben hast, ist es schon so, dass du auch ein Stück weit froh bist, dass du jetzt diese Handballkarriere erstmal vorbei ist, dass man vielleicht auch wieder anders ein bisschen mit seinem Körper den spürt, mit dem anders umgehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin definitiv froh darüber und ich bin mir auch relativ sicher, dass meine Freundin sehr froh darüber ist, dass sie sich nicht immer mehr mein Meckern und mein wehleidiges Leiden am Sonntag nach dem Spiel irgendwie anhören muss. Ist man wirklich. Also so ab einem gewissen Zeitpunkt, auch in der Saison, gibt es einfach kein Training mehr, meiner Meinung nach, wo man nicht irgendwo Schmerzen hat oder nicht irgendwo irgendwas merkt. Und das hoffentlich jetzt in 2, 3, 4 Wochen, wenn man mal das sacken lassen kann und auch mal wirklich nichts macht und die Finger auch mal vom Sport komplett weglässt, dass der Körper sich regenerieren kann. Ich glaube und ich wünsche mir, dass man dann echt mal wieder so ein richtig neues Körpergefühl erleben kann.
Mhm. Man sagt ja gern, und viele sagen, es ist eine Legende, aber der Handballer an sich ist eigentlich ein offener, ehrlicher Sportler. Jetzt mit deinem Rückblick auf deine aktive Karriere, wie viel Stinkstiefel hast du erlebt auf dem Handballfeld?
Da ist immer die Frage, ob man das jetzt, also charakterliche Stinkstiefel oder ob es...
Charakterlich.
Das ist schwierig. Das muss man echt sagen.
Also weil oftmals, man haut sich ja mal gegenseitig auf die Fresse, auf gut Deutsch, aber man danach geht man trotzdem hin, Mensch, alles gut. Ja. Aber wie viel so richtige Stinkstiefel gibt es da in den deutschen Handballhallen, die du erlebt hast?
Man muss sagen, es ist immer noch ein bisschen schwierig, weil ich ganz oft nur gegen welche gespielt habe, die ich da vielleicht einschätzen würde. In dieser Rubrik, ehrlich gesagt, also mitgespielt hier, würde ich sagen, habe ich eigentlich mit gar keinem. Das muss man auch klar sagen. Das ist wirklich, wirklich gut gelaufen. Und so richtig ist Schinkos, das ist echt schwierig, weil die sind eigentlich auf dem Handballfeld eine absolute Katastrophe. Aber wenn man sich privat mit denen unterhält, sind die unfassbar. Unfassbar zuvorkommend, nett. Man kann sich über alles mit denen unterhalten. Aber es gibt schon ein paar. So 4 bis 5, aber da möchte ich ungern sagen, wen ich da in diese Rubrik einordne.
Müssen wir nicht namentlich machen. Denkst du andersrum, dass manche das auch von dir denken?
Da bin ich mir sicher.
Ja?
Ja, 100%. Also das ist ja auch teilweise bewusst so gewählt. Das Provozierende, das auch mal über die Grenzen des Erlaubten oder das mal so ein bisschen anteasern, das war schon immer mein Spiel. Das ist mein Charakter als Handballer, nicht als Mensch. Und da bin ich zu 100% davon überzeugt, dass es in jeder Mannschaft einen gibt, der sagt, Alter, mit dem Katastrophe. Aber das stört mich nicht.
Okay. Kommen wir mal zur Karriere nach dem Handball. Oder beziehungsweise jetzt, also das letzte Spiel steht jetzt an in Lübeck-Schwartau. Danach geht's auf Malle, haben wir auch gerade schon geklärt. Wie geht's denn danach für dich weiter? Ich weiß oder habe mir sagen lassen, du würdest gerne ein paar Sachen dir angucken. Da würde mich mal natürlich interessieren, was und mit wem?
Ja, also es ist jetzt einfach so, seitdem ich 19 bin, mache ich jetzt den Spaß und meine Akkus sind jetzt einfach leer. Das soll jetzt kein Meckern auf hohem, oder es ist natürlich ein Meckern auf hohem Niveau, das stimmt. Aber ich verdiene jetzt seit 18, 19 Jahren mein Geld. Direkt nach dem Abi habe ich angefangen, bin seit 10 Jahren Profi, habe parallel dazu studiert und meine Akkus sind einfach leer und ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich, aber vor allem ein bisschen Zeit für meinen Körper und auch Zeit mental, das alles zu verarbeiten, um ein bisschen runterzukommen. Das ist einfach so, das habe ich so für mich entschieden. Die Grundlage für alles weitere, Berufseinstiege etc., die sind gelegt, aber die Zeit möchte ich jetzt haben. Die werde ich verbringen mit meiner Familie, mit meiner Mama, mit meinen Großeltern natürlich, mit meiner Freundin, das ist ganz klar, aber auch mit meinen Freunden, wo man endlich auch mal die Möglichkeit hat, ihnen mal ein bisschen entgegenzukommen. Nicht immer darauf angewiesen zu sein, dass sie jedes Wochenende hierher kommen oder sich das nach meinem Spielplan irgendwie einrichten zu versuchen. Und genau, ansonsten gibt es ein paar Urlaube, das ist auch richtig, also gebucht wurde, oder das sind die Sachen, die ich mir gerne anschauen möchte. Ich war noch nie in Dubai, ich war noch nie auf den Malediven, ich war noch nie in Japan. Wenn alles gut läuft, werden genau die drei Sachen angeschaut. Also eine Sache ist schon gebucht, Dubai und Malediven. Und jetzt werden wir noch gemeinsam mit meiner Freundin eine Entscheidung treffen, ob wir dieses Jahr Japan machen oder so eine kleine USA-Tour, weil ich eine Affinität auch zu US-Sportarten habe und überall irgendwie mein Lieblingsteam. Genau, und ansonsten ist es ein klassischer Sommer. Man denkt immer, man hat jetzt ewig lange Zeit, aber in den nächsten 6 bis 8 Wochen haben wir genau, ich glaube, ein freies Wochenende. Ansonsten ist wie immer alles verplant und da ist, muss man auch sagen, kein Urlaub dabei.
Warum Japan?
Ich mag allgemein diese asiatische Kultur, muss ich sagen. Also die Menschen sind unfassbar freundlich. Das Essen ist Weltklasse. Es ist sauber, es ist technologisch so weit und ich bin einfach unfassbar gespannt darauf. Und diese Mixtur aus Kultur, Tokio als gefühlt, keine Ahnung, krankeste Stadt der Welt, möchte ich es mal nennen, was man gar nicht einordnen kann. Aber auch dieser Historie, die ja auch mit Japan verbunden ist, inklusive mit dem Zug. Also das wird so ein schöner Trip, Tokio, Kyoto, Osaka Und dann, weil ich ja da auch eine Affinität für habe, wäre der Plan, noch nach Okinawa zu fliegen und dort dann noch 5, 6 Tage Strandurlaub dran zu hängen. Und dann habe ich quasi alles, was mich bzw. meine Freundin interessiert.
Okay. Und Amerika, wenn du sagst, Affinität zu amerikanischen Sportarten, also American Football, Basketball ist klar.
Ja.
Und wer sind da so deine Teams, dass wir das auch mal besprochen haben?
Also Eishockey kommt noch dazu, weil ich das tatsächlich auch viel gucke. Fangen wir beim Eishockey an, das sind die Colorado Avalanche, hat damals angefangen mit Uwe Krupp.
Stimmt.
Tatsächlich, das ist also Denver. Und ansonsten ist es im Football die Dallas Cowboys. Gut, das ist ja ganz klar, America's Team. Gibt kein besseres, auch wenn wir irgendwie seit 25 Jahren ja echt schlechte Entscheidungen treffen. Aber ich muss mir dieses Stadion angucken.
Witzig übrigens, auch bei mir gibt es eine kleine Sympathie für die Dallas Cowboys. Troy Aikman war es damals bei mir, der das so, wo es groß geworden ist und wo ich immer noch,
ja.
ich glaube, so noch ein Trikot von ihm daheim bei mir im Schrank.
Es gibt viele Troy Aikman, Emmitt Smith, Tony Romo, also haben schon eine kranke Historie, ja.
Ja.
Und, aber dieses Stadion, also ich muss dieses Stadion einfach sehen. Genau. Und in der NBA sind es tatsächlich zwei. Da werde ich auch immer aufgezogen von Herrn Helmerson. Aber es ist einfach so, es sind zum einen die Magic, weil ich damals die Zeit mit Shaquille O'Neal und Penny Hardaway einfach krank fand, wie sie gespielt haben. Und das andere Team sind die Suns. Und das hat nichts mit Kevin Durant zu tun oder sonst irgendwas, auch nicht mit Devin Booker, sondern das geht in die Zeit zurück von Charles Barkley ganz früher. Und außerdem fand ich die Trikots schon immer geil. Und als junger
Orange-blau, glaube ich.
Ja, genau. Und als junger und auch viel weiß-orange so mit dieser Wüstensonne. Und als kleiner Junge reagiert man ja auch ein bisschen auf T-Shirts oder Trikots, die einem gefallen. Und dann hat man sich das irgendwann mal angeguckt und dann gab es ja noch diese, ich glaube, 5 Seconds or Less Offense mit Steve Nash, Sean Marion und Amari Stoudemire und seitdem bin ich bei den beiden hängen geblieben.
Okay, cool. Und warst du damals auch jemand, der das mitverfolgt hat, als natürlich damals Dirk Nowitzki den ersten NBA-Titel geholt hat? Ich glaube, gefühlt hat ja jeder, der sich für Sport interessiert hat, nachts seinen Wecker gestellt.
Ja, gefühlt ist auch jeder Dallas Mavericks-Fan geworden. Alleine wegen Dirk Nowitzki. Also das ist, was dieser Mensch da muss ich mich schon verhaspeln, ja. Was dieser Mensch erreicht hat, mit dieser Mannschaft, mit dieser Attitude, die er jeden Tag an den Tag gelegt hat, das ist Wahnsinn. Also ich habe die komplette Serie damals geschaut. Jedes Spiel, teilweise nachts um 2, um 3, gegen Miami. Also das war Wahnsinn. Ich bin so froh, dass er es wirklich geschafft hat.
Gibt es denn, wenn wir bei so großen Sportlern sind, auch so ein Idol oder ein Vorbild, den du jetzt einfach irgendwann auch mal gerne treffen würdest, mit dem einfach mal sprechen würdest?
Witzigerweise hätte ich dann Dirk Nowitzki auch sagen müssen, weil so diese ganzen Klassiker so von früher, Michael Jordan, ja, also ist schon cool, ich habe auch die Doku gesehen, aber jetzt ein Gespräch, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht. Also mich würden wirklich so Leute interessieren, wie Dirk Nowitzki, warum man das auch so lange macht, also nur ein Verein, warum er nie weg wollte, wie man da hinkommt, auch diese Begeisterung für den Sport, auch im Sommer, wie man so viel arbeiten kann und so diszipliniert sein kann. Aber was mich auch wirklich interessieren würde, um das alles auch mal zu verstehen, wie dieses Business eigentlich ist, wäre Tom Brady. Weil das ist so eine Sache, ich glaube, die NFL ist so ein kompliziertes Business, was man gar nicht so richtig versteht, weil es auch so viel Show drumherum und das würde mich schon mal interessieren, auch wie man mit so einer Kabine klarkommt, weil man hat das Gefühl, man ist irgendwie mit 50 vollgepumpten Testosteron-Männern, und ich rede jetzt nicht von Doping, ja, in einer Kabine so viele Charaktere und die Jungs sind ja teilweise 180, 200 Kilo schwer, aber jeder respektiert den Quarterback. Also, und wie man damit umgeht, wie das ist, das wäre sehr spannend, muss ich sagen.
Falls du es nicht schon gelesen hast, kann ich dir nur wärmstens das Buch empfehlen von Dirk Nowitzki, die Biografie von ihm. Also wirklich großartig, weil das gibt einen ganz großen Einblick, wie er so tickt. Also ich finde, das ist ein tolles Buch und glaube ich wirklich ein beeindruckter Mensch. Zu deiner Zukunft, Flo, nochmal zu kommen. Ist für dich eine Zukunft ohne Handball vorstellbar?
Das ist auf jeden Fall jetzt das, was ich erstmal brauche und erstmal möchte. Also ich brauche einen Cut davon. Deswegen war es auch überhaupt keine Option, jetzt irgendwie noch unterklassig oder sowas ein bisschen zu spielen. Ich will den Handball definitiv mal weglegen und mich mal resetten. Aber ich habe das jetzt gemacht, seitdem ich irgendwie 10 oder 11 bin. Ja, und das wird immer irgendwie ein Teil des Lebens sein und meiner Lebensgeschichte sein. Und ob ein Weg da irgendwie in irgendeiner Form zurückführt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also auf die Platte garantiert nicht im Normalfall. Aber Handball an sich, das ist das, was ich gern gemacht habe. Das ist auch in einer gewissen Art und Weise das, was ich eigentlich ganz gut kann. Und von daher möchte ich das für die Zukunft definitiv nicht ausschließen.
Hast du, also zum einen hast du ja zuletzt auch, glaube ich, Kittys trainiert beim HSC 2000 Coburg. Wäre das eine Möglichkeit, also so in die Trainergeschichte irgendwann mal so ein bisschen einzusteigen?
Ich muss sagen, das war unfassbar schön. Ich habe das auch in Hüttenberg schon gemacht und auch in Coburg jetzt mit Schumi. Kennst du ja auch, glaube ich, gut. Aber grundsätzlich ist für mich diese Trainersache nicht wirklich interessant, weil man eigentlich grob den Ablauf eines Spielers halt auch hat. Man ist ja wieder jeden Tag in der Arena oder in der Trainingshalle, hat teilweise noch Videostudien dazu, plus auch alle Auswärtsfahrten. Also da muss man ja ehrlich sagen, wenn ich jetzt sagen würde, nur als Beispiel, ich würde jetzt direkt Trainer werden irgendwo, dann hätte ich auch noch ein Jahr spielen können. Weil natürlich ist es eine andere körperliche Belastung, das stimmt. Aber von der Zeit her und von der Zeit, die man in der Halle wieder in irgendwelchen Bussen und Hotels verbringt, wäre es genau das Gleiche. Und das ist ja auch ein Punkt, von dem ich jetzt mal weg möchte.
Stichwort Arena. Hast du dich geistig und moralisch schon darauf vorbereitet, wenn es mal so ist, du das erste Spiel vielleicht mal in der Arena erlebst, jetzt wirklich als ziviler Zuschauer, nicht verletzt am Seitenrand, nicht auf der Platte? Mit dem Gedanken muss man sich, glaube ich, auch irgendwie anfreunden.
Ja, ich weiß vor allem auch überhaupt nicht, wie das ablaufen soll, ehrlich gesagt. Also du hast es ja angesprochen, verletzt ist ja mal was anderes. Da sitzt man ja auch mal am Rand, aber irgendwie ist es halt trotzdem was anderes, weil man ist ja davor und danach auch in der Kabine. Und jetzt, also es wird spannend. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann wir uns dann da oben treffen, mit wem überhaupt, wie das läuft. Aber ehrlich gesagt könnte ich mir vorstellen, dass das schön wird, auch mal ein bisschen von oben, wenn man die Jungs dann vielleicht mal sieht, auch mal ein bisschen zu kitzeln, was wir vorhin schon hatten, dass man vielleicht den komischen Griechen da mal auswechseln soll oder sonst irgendwas. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Aber da freue ich mich drauf. Also es ist mit Jan Schäffer auch schon ausgemacht. Sobald der Spielplan dann fix ist, werden wir uns auf jeden Fall mehrere Spiele zusammen anschauen. Und aber wie es wird, kann ich dir dann danach sagen.
Ihr beide seid natürlich auch prädestiniert als Co-Kommentatoren bei deinen, ne?
Ja, ich glaube, sie brauchen ja jetzt erstmal einen neuen. Da bin ich aber sehr gespannt, was sie jetzt machen. Ja, ist jetzt so eine Sache. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal machen. Das steht außer Frage, aber grundsätzlich, glaube ich, möchten wir das dann trotzdem auch in Ruhe angucken, weil da oben zu sein ist ja dann trotzdem wieder was anderes.
Das
aber
ist dann wieder, ja.
Es wird, denke ich, wenn das gewollt ist oder so, kriegt man das auf jeden Fall mal hin.
Also ich melde mich schon mal an. Ich habe Jan Gohr versprechen müssen, dass ich zumindest bei deinen... Wir sind bei 6 Spielen gelandet, 6 Saisonspiele moderieren bei deinen. Das mache ich noch, weil das ist ja so das, was ich gerne mache. Und dann werde ich auf jeden Fall mal auf dich zurückkommen als Co-Kommentator. Nochmal
ja,
auf Jan Schäffer natürlich. Berufliche Zukunft. Du hast gerade gesagt, du hast studiert nebenbei, auch abgeschlossen. In welche Richtung soll es denn mal für dich gehen? Also jetzt ohne zu sagen, wo du landest, aber einfach mal so die berufliche Richtung. Was kannst du dir vorstellen, Flo?
Also ich habe grundsätzlich Sportökonomie studiert. In Frankfurt damals waren auch mehrere Module mit Marketing, mit BWL. In dieser ganzen Geschichte, das ist grundsätzlich eine Richtung, wo ich gerne arbeiten würde. Aber ehrlich gesagt habe ich so viele Gedanken im Kopf, was mir vielleicht auch Spaß machen würde. Und wie du es ja eben schon gesagt hast, ich tue mir da gerade noch ein bisschen schwer, über ungelegte Eier zu reden, beziehungsweise über Sachen, die eben noch nicht unterschrieben sind. Deswegen ist das einfach so ein Thema, wo ich mich ein bisschen zurückhalten möchte. Also es gibt Ideen. Es gibt auch Gespräche in diese Richtung. Das kann aber auch wirklich was ganz anderes sein. Einfach ein ganz normaler 40-Stunden-Job mit allem drum und dran. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich mich darauf freue, auch mal die normale Seite des Arbeitslebens kennenzulernen, weil wir haben natürlich schon ganz, ganz andere Arbeitszeiten als Profisportler. Was ich aber sagen kann, wenn ich das, also ist ja jetzt kein großes Geheimnis, aber es wird auf jeden Fall hier in Coburg sein. Weil das ist auf jeden Fall klar, dass wir hier bleiben wollen.
Du leitest über, das ist eine nächste Geschichte. Ich meine, du bist in Coburg heimisch geworden, das kann man schon so sagen, ne?
Ja, absolut. Also da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das habe ich auch relativ früh schon meinen Eltern kommuniziert, dass ich sehr wahrscheinlich auch nach meiner Karriere hier bleiben werde. Ist natürlich viel passiert in der Zeit. Gab auch unschöne Zeiten hier, privat. Das gehört aber auch dazu. Mhm. Aber grundsätzlich hat sich an dem, wie sich das hier entwickelt hat, nichts geändert. Also das ist meine neue Heimat geworden. Es wird nie meine ursprüngliche Heimat sein, aber es ist meine neue. Und Stand jetzt spricht nichts dafür, in den nächsten Jahren Coburg zu verlassen.
Du bist ein Familienmensch, das betonst du auch sehr, sehr oft und das hat man auch in der Vergangenheit gemerkt, auch mit deinen Eltern, dass es immer sehr innig war und dass es eine wichtige Beziehung war. In Zukunft gerichtet, selber mal eine eigene große Familie mit einer eigenen Handballmannschaft vielleicht sogar?
Also das kann ich ausschließen, eine eigene Handballmannschaft, das wäre viel zu viel Stress, dafür bin ich auch fast schon zu alt wahrscheinlich, aber es ist natürlich eine Thematik, über die wir sprechen, also wir sprechen über alles relativ offen, wie es weitergehen soll und ähnlich der beruflichen Thematik sind wir uns da auch weitestgehend einig, wie es jetzt weitergehen soll, bezüglich Familie, Eigenheim, aber wie gesagt, alles Step für Step und manche Sachen werden sich dann auch einfach zeigen, wie es dann wird, aber ausgeschlossen ist das alles auf jeden Fall nicht.
Bist du durch den Handball, durch deine ganze Karriere, du hast ja gesagt, nach der Schule, nach dem Abi ging es sofort los, ein anderer Mensch geworden oder dank dem Handball ein anderer Mensch?
Ich glaube eher dank dem Handball, weil am Anfang der Karriere war das garantiert noch nicht so, wie ich mir das auch selbst vorstelle oder wie ich gerne schon von Anfang an gewesen wäre. Aber da gehören, glaube ich, auch einfach Erfahrungen dazu, die man sammelt, sowohl positive als auch negative, mit Menschen, mit denen man sich umgibt, die man kennenlernt, wo man denkt, das sind richtig gute Freunde, sind es aber eigentlich nicht. Private Rückschläge, das gehört alles dazu. Viel Handball war immer so eine Art Katalysator für mich, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich definitiv auch häufig über die Stränge geschlagen habe, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Da habe ich lange gebraucht, um so zu sein, ja, wie ich sein möchte oder wie man ja auch sein sollte im Mannschaftssport, das muss man ja auch ganz klar sagen. Deswegen bin ich froh, dass mich der Handball durch diese ganzen Jahre geprägt hat.
Es gibt ja viele Nachwuchshandballerinnen und Nachwuchshandballer, die natürlich auch immer wieder bei Camps euch begegnen, aber all denen, die vielleicht auch mal sagen, ach Mensch, ich möchte es wissen, ich möchte Handball auch mein Leben lang spielen und möchte da auch möglichst weit kommen. Was für ein Tipp, der wichtigste aller Tipps, was würdest du so jedem jungen Handballer mit auf den Weg geben?
Ehrlich gesagt einfach nur, dass er es versuchen soll. Wenn er es möchte und wenn es das ist, was er tun möchte oder wo er dahinter steht, tu es einfach. Ich weiß, dass das, oder ich hatte damals die gleiche Thematik mit meinen Eltern, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach Balingen ohne Ausbildung, ohne fertiges Studium, weil ich mir damals in Hüttenberg das Kreuzband gerissen hatte und ich das Studium eben nicht weiterführen konnte. Ich bin ohne irgendwas, außer ohne mein Abitur, bin ich nach Balingen gegangen, habe gesagt, ich werde jetzt Profi. Und das sind nie einfache Gespräche, glaube ich. Und viele Eltern sagen auch völlig zu Recht, ja, aber es ist ja nur ein gewisser Zeitraum der Karriere und du musst danach noch arbeiten, dafür brauchst du was. Das ist alles völlig richtig. Und deswegen ist es, glaube ich, elementar, das entweder nach der Schule zu machen, parallel zur Karriere zu machen oder halt irgendwann zu sagen, wenn man es vielleicht 7 oder 8 Jahre gemacht hat oder gespielt hat, wie in meinem Fall, dann aber irgendwann mit 27, 28 zu sagen, okay, jetzt gehe ich ins letzte Drittel und ich mache es jetzt parallel. Aber wenn ich immer nur sage, ich muss immer nur nach Schablone, erstmal das und das und das, es gibt so viele Möglichkeiten oder es kann auch in der Zeit so viel passieren, wo man dann vielleicht einfach, oh, jetzt habe ich meine Ausbildung, jetzt fange ich richtig an, bin dann aber schon 3 oder 24, könnte zu spät sein, um aufs höchste Level zu kommen. Deswegen, also was jetzt da richtig oder falsch ist oder der komplett richtige Weg, das steht mir nicht zu, das zu sagen, aber ich glaube, wenn man das möchte, auch vielleicht in der Jugend schon auf ein Internat zu gehen, dann macht's.
Bauchgefühl ist, glaube ich, da ein entscheidender Punkt, ne? So ein bisschen. Ich will nochmal zurückkommen in die Kabine. Was hast denn du für einen Tick gehabt? Also es gibt ja welche, bei mir war es immer, ich habe früher immer ein und dasselbe T-Shirt anhaben müssen unter meinem Trikot. Ansonsten war das Ding schon gelaufen, das Spiel für mich. Was für einen Tick hattest du? Immer der linke Socken zuerst oder was gab's da bei dir?
Nee, also in der Kabine ist es tatsächlich nichts. Aber ich werfe oder habe das ganz, ganz lang gemacht, immer die gleiche Anzahl an Aufwärmpässen. Also beim Aufwärmen, beim Wurf am Aufwärmen.
Hast du mitgezählt?
Ich habe mitgezählt.
Okay.
Also es sind ja immer unterschiedliche Formen, also über Kopf, seitlich, dann mit einem Arm normal, dann knickt man ja so ein bisschen ab, dann macht man so Art Hüftpässe und ich habe immer mitgezählt, ja. Und
Wie viel?
Die ersten über Kopf und seitlich links und rechts sind jeweils 6. Und danach 4 Überkopf, 4 abgeknickt, 4 Hüftwurf und dann die letzten 2 nochmal Überkopf. Und dann geht's an die Außenlinien.
Okay, hat man darauf geachtet, dass man mit denselben Nachbarn hat in der Kabine?
Nee, also ich persönlich nicht. Das ist auch teilweise echt schwierig. Auch viele Leute den Verein immer mal verlassen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt seit mehreren Jahren aber zum Glück meinen gleichen Platz. Aber die Sitznachbarn haben sich auf jeden Fall schon ein paar Mal verändert. Ähnlich wie beim Passpartner, aber das ist doch okay.
Sehr schön. Florian, ich danke dir. Ich glaube, das waren jetzt sehr intime und auch schöne Einblicke, die du uns nochmal gewährt hast in eine aktive Karriere zurückblickend. Gibt es denn eine Situation in deiner Handballkarriere, wo du sagst, oh Mann, im Nachhinein, dafür würde ich mich eigentlich gerne nochmal entschuldigen?
Ja, na gut, ich habe mich damals bei Philipp Weber entschuldigt für meine blaue Karte, die ich damals im Pokal bekommen habe, wo ich ihm die Augenbraue aufgeschlagen habe. Und was ich auch, aber nee, ich kann mich bei diesem Verein nicht entschuldigen. Das kann ich nicht machen. Also ich glaube, viele, die es hören, wissen es. War grenzwertig, aber ganz im Ernst, nee.
Würde ich auch nicht. Nee. Also das würde ich jetzt auch nicht abnehmen, weil das wär's nicht du und ich sehe es genauso. Ich habe gegen diesen Verein 0,0 Sympathie in mir, deswegen will ich darüber auch gar nicht reden und ich, das ist halt so.
Aber ist gut, dass du meinst, oder dass ich glaube, dass du ganz genau weißt, welche Situation ich meine, auf jeden Fall.
Definitiv, das ist schon so. Und rückblickend betrachtet die Handballerkarriere, ich weiß, das ist immer eine blöde Frage, die irgendwie jeder Journalist oder jeder mal stellt. Was war der schönste Moment in deiner Handballkarriere? Ich glaube, ich will es jetzt gar nicht festmachen, irgendwie Aufstieg oder sonst irgendwas, das meine ich gar nicht, sondern gibt es so einen Moment, wo du sagst auf dem Spielfeld, boah, da war ich völlig mit mir im Reinen, das war einfach grandios, ich habe diesen Moment genossen. Gibt es so einen Moment?
Außer wenn ich jetzt nicht solche Sachen sagen kann wie Aufstiege, Derby-Siege, ist es das Länderspiel. Weil das ist einfach nicht mit, oder für mich persönlich nicht mit einem Bundesligaspiel, mit einem Derby-Sieg oder sonst irgendwas vergleichbar. Also wahrscheinlich für die Jungs, die Hymne jetzt irgendwie schon 100 Mal gehört haben oder sowas, ist es, glaube ich, immer noch was Besonderes, aber ich glaube nicht so speziell wie für jemand, der vielleicht nur einen Lehrgang erlebt hat oder vielleicht nur zwei oder drei Länderspiele gemacht hat. Und das war schon so dieser Punkt, so links und rechts eingehakt, nach oben zu gucken, Deutschlandflagge, Deutschlandhymne, das prägt.
Glaube ich.
Deswegen glaube ich, ist es eher das.
Und jetzt kommen wir noch zu einem bitteren Moment, zumindest selbst für mich als Hallensprecher damals und als einer, der den HSC voll auch im Herzen trägt, war es für mich einer der bittersten Momente. Ich schilder dir mal, wie ich es erlebt habe. Ich stand auf der Treppe, da wo ich immer Hallensprecher bin, Arm in Arm mit Tim Pecher, auf meinem Hallensprecherkollegen, und wir beide haben in der Situation, als Bartek Biss den halben Konter gelaufen ist, schon angesetzt zur völligen Ekstase kurz vor Schluss, und es war dann irgendwie, so stelle ich mir vor, dann einfach, also war der Stecker gezogen. Das war irgendwie komplett der Stecker gezogen, das bittere Pokal aus gegen Balingen.
Ja, das ist so, ich weiß nicht, ob ich das so extrem formulieren darf, aber das ist Himmel und Hölle innerhalb von 3 Sekunden. Da müssen wir auch nicht drum rumreden. Das war unfassbar enttäuschend, traurig, bitter, verletzend, alles. Aber nicht, weil Bartek den nicht gemacht hat, sondern weil wir es einfach verdient hatten, dahin zu fahren. Das wäre natürlich für, muss man auch sagen, für mich oder für Jan Schäffer, glaube ich, krönender Abschluss gewesen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, ging es uns genauso wie dir. Er ist frei, normal macht das auch immer. Mittlerweile können wir drüber scherzen übrigens, also machen wir auch regelmäßig über seinen Wurf. Aber an dem Abend und auch in der Woche danach war es schon hart.
Ja, aber lustig fand ich, das Geschichte wiederholt sich dann trotzdem immer wieder. Es war wieder gegen Balingen, der sensationelle Heimsieg von euch mit 37-36. Da war fast eine ähnliche Situation und den hat er gemacht, kurz vor Schluss.
Ja, es ist ja auch so. Das ist, also ich kenne Bartek ja jetzt auch schon ein bisschen. Und es ist auch sein Lieblingswurf. Also auch wenn er macht das ja auch im Konter gerne mal mit diesem Überzieher, mit leichtem Kontakt und dann links flach in die Ecke. Und man muss ja auch sagen, das ist ja noch das Schlimme. Also der Torhüter hätte den Ball ja nie gehalten. Also er ist ja komplett auf die andere Seite gesprungen. Und dass er den da vorbeiwirft in so einer Situation, das wird ihm in seiner Karriere nie wieder passieren. Davon bin ich überzeugt. Ist jetzt einmal passiert, aber ja, also überhaupt kein Vorwurf oder sonst irgendwas, aber das ist, es ist schon krass, wie der Handball manchmal spielt. Also welche Situationen dann dazu führen, die eigentlich Normalität sind und die uns wirklich nach Köln geschickt hätten, und weil irgendwas nicht passt, irgendwie ist der Hand oder der Ball ist ein bisschen rausgerutscht. Es ist eine Kleinigkeit, die eigentlich normalerweise immer funktioniert.
Wie sehr, und das ist jetzt meine letzte Frage für dieses Interview, wie sehr werden dir eigentlich klebrige Hände fehlen?
0,0. Also diese ganze Harz und Öl, und es ist überall. Klamotten, Schuhe, auch an Präsentationssachen. Es geht auch nie wirklich raus, und auch nach dem Spiel, es ist alles voll. Ich habe auch sehr viel geharzt. Das ist eine schöne Randnotiz. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass ich jetzt auch mal wieder schöne, weiche Hände bekomme, dass jetzt hier das ganze Zeug mal weggeht und sowas. Also, das ist gut. Das ist wirklich gut.
Flo, ich wünsche dir ganz viel, viel Glück. Genieß deine Reisen, genieß die Zeit mit Family, mit Frau, die Eindrücke, die auf dich einprasseln. Und ich bin mir sicher, wir werden uns noch ein paar Mal begegnen. Und danke dir für dieses schöne Interview und jetzt dir alles, alles Gute.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.